Herzlich willkommen zum Total is to Sell Podcast, der Strategie- und Storytelling-Podcast für Führungskräfte, die endlich richtig verstanden werden wollen, um ihre eigene Strategie bestmöglich umzusetzen. Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß!
Ja, schöne Grüße vom Potsdamer Platz. Jetzt kommt gleich ein tolles Interview mit Vision A, wo ich am 11. März einen Vortrag zu Strategie und Storytelling halten werde. Dazu auch mehr Informationen in den Links unter dem Video.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Wirkstoff A. Heute zum ersten Mal mit Video, eigentlich unser Podcast bei Apotheker Ad Hoc. Ich bin hier mit Professor Dr. Veit Etzold. Herzlich willkommen bei uns.
Herr Müller, freut mich sehr.
Herzlich willkommen da draußen. Wir sind nicht in Kanada im Blockhaus, wie es hinter uns aussieht, sondern wir sind in Berlin in unserem kleinen Podcast-Studio hier. Ja, Herr Etzold, ich begrüße Sie sehr herzlich bei uns. Sie sind Schriftsteller, was sage ich, Bestseller-Autor, Dozent, Managementberater und, was uns besonders freut, auch Keynote-Speaker bei uns bei Vision A, in der Digitalkonferenz von Apotheker Talk, powered by Noventi, am 11. und 12. März. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie hier sind.
Dankeschön, vielen Dank.
Ihre Vita ist ja sehr bunt und da hätte ich jetzt selbst ein bisschen Sorge, wenn ich das vorstellen würde, ich würde bestimmt was vergessen oder falsch betonen, deswegen darf ich Sie einfach bitten, sich mal ein paar Sätzen vorzustellen.
Oh, jetzt Elevator-Pitch sozusagen.
Genau.
Ja, was, glaube ich, mein Leben durchzieht, Sie haben ja einige Sachen erwähnt, was ich mache und manche sagen, wo ist denn da die Klammer? Die Klammer sind in der Tat Stories. Also ich fand es immer spannend schon, mir Geschichten auszudenken. Ich habe auch als Kind teilweise so Kurzgeschichten geschrieben, Comics gemacht und dergleichen. Habe dann Geisteswissenschaften studiert, wollte erstmal so in so eine schöngeistige Richtung. Irgendwann schlug dann aber die kapitalistische Seite zu und merkte, dass man damit kein Geld verdient. Habe dann einige Praktika gemacht, Medienmanagement, Bertelsmann, Lycos, das war eine Internetsuchmaschine damals vor Google, die ist jetzt nicht, genau, mit dem Labrador.
So gerade noch.
Genau, gibt es jetzt nicht mehr, war aber ein tolles Team, hat viel Spaß gemacht. Bin dann auch nochmal Richtung Banking gegangen, Dresdner Bank und Allianz, war dann Strategieberater bei BCG. So, und was ist mir aufgefallen? Mir ist währenddessen aufgefallen, viele Produkte sind eigentlich spannend, also Beratungsprodukte, teilweise auch Bankprodukte, wobei da muss man nach der Krise immer vorsichtig sein, wenn man, da sind auch einige, die jetzt einfach nur teuer sind, aber die werden teilweise schlecht verkauft. Mhm. Weil natürlich, was man nicht anfassen kann, ist schwierig zu kommunizieren. Ich habe dann also gesehen, es wird unheimlich langweilig kommuniziert und in dem Moment hatte ich auch die wilde Idee, jetzt musste man einen Thriller schreiben. Habe das also dann auch gemacht, habe dann eine Agentur gefunden, auch einen Verlag und mich vorher halt sehr viel mit Storytelling, mit Drama, wie funktioniert Spannung, auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, dass eigentlich gegen all diese Best Practices, sagen wir mal, von guten Geschichten in der Wirtschaftswelt ganz oft verstoßen wird und deswegen ist es auch so langweilig. Und habe dann irgendwann ein Geschäftsmodell daraus gemacht und gedacht, eigentlich kannst du beide Welten verbinden. Also den Firmen beibringen, wie sie spannender, thrillerartiger kommunizieren können. Aber ohne, dass sie sich jetzt irgendwie total unauthentisch verhalten. Weil manchen Leuten liegt das mehr, manchen weniger. Aber mein Credo ist, genau wie man eine gute Geschichte, eine Netflix-Serie, einen Thriller planen kann und muss, genauso kann ich auch eine gute Story planen mit den richtigen Tools. Das ist also keine Glückssache, wie das oft in Deutschland geglaubt wird. Der eine kann das halt und der andere kann das nicht. Es gibt Talente, aber man kann das definitiv lernen.
Perfekt. Das war auch keine Glückssache. Das war sehr gut eingeführt. Besser hätte ich es nicht machen können. Ich würde das einmal noch, Sie haben so ein schönes Zitat dazu abgegeben. Das würde ich einmal vorlesen, dann können wir da vielleicht nochmal einsteigen. Zitat: Strategie ist der Weg zum Ziel im Widerstreit mit dem Wettbewerb. Eine Story ist der Weg des Helden zum Happy End im Widerstreit mit dem Bösewicht. Darum ist eine Story der beste Weg, um die Strategie zu erklären und damit der erste Schritt zu ihrer erfolgreichen Umsetzung. Ja. Was ist das Geheimnis einer guten Story?
Ja, das ist interessant. Ich habe ja hier Ihnen das Buch mal mitgebracht. Ja. Also ein ganz kurzes Product Placement hier. Strategie, Plan, Erklären, Umsetzen. Da geht es nämlich genau darum, ich brauche, wenn ich eine Strategie habe, muss ich die umsetzen. Ist ja klar, sonst bringt mir die Strategie nichts. Jetzt ist es halt so, als Führungskraft habe ich ja Mitarbeiter dafür. Und die muss ich irgendwie dazu bringen, dass sie machen, was ich will. Also jetzt natürlich so, dass die es auch gerne machen, idealerweise. Sagte ja Peter Drucker mal, Leadership heißt, Leute dazu zu bringen, etwas für einen zu tun. Und nicht, dass man sie zwingt, wie beim ägyptischen Pyramidenbau oder so, sondern so, dass sie das eben auch selber für richtig erachten.
Wobei, da gehörten 2 Bier zur täglichen Verpflegung, immerhin.
Die haben das Bier erfunden, ja, definitiv. Ja. War ja bei uns auf den Baustellen auch noch lange Zeit so, bis dann der Gesundheitstrend losging.
Und das ist jetzt nicht mehr so?
Anderes Thema. Angeblich nicht. Nein, es ist, also mein Vater hat eine Handwerksfirma, das beobachtet er auch. Mein Vater nicht, mein Schwiegervater. Geht zurück. Mhm. Jedenfalls muss ich ja dann irgendwie die Leute dazu bringen, dass sie das machen als Führungskraft, meine Strategie umsetzen. Jetzt kann ich sie entweder mit Geld zuschütten oder ich kann sie mit Gewalt zwingen, das ist alles nicht nachhaltig, oder ich kann kommunizieren. Und dafür brauche ich eine Story, die klar zeigt, welchen Schurken, welches Hindernis überwinden wir denn mit der neuen Strategie und was ist dann das Happy End? Weil natürlich ist erstmal irgendwas umzuändern, Verhalten, was ich lange Zeit hatte, das zu ändern. Wir kennen das alle jetzt von den Neujahrsvorsätzen. Da freuen sich die Fitnessstudios, weil sie nur 2 Wochen Arbeit haben oder 2 Monate und danach sind sie leer, weil dann keiner mehr kommt. Also Change ist immer hart. Da muss ich zeigen, es lohnt sich für dieses große Ziel auch so ein bisschen Aufwand auf sich zu nehmen und sagen, okay, wir haben einen großen Schurken gemeinsam zu besiegen und das bedeutet für dich das und das. Und das muss ich als Führungskraft eben rüberbringen. Also die gute Kommunikation der Strategie, wie Sie es eben auch gesagt haben, eine Story ist der beste Weg, die Strategie zu erklären. Die ist eigentlich elementar, wenn ich die Strategie umgesetzt haben will. Denn ich kann erstens nicht alles selber machen und wenn ich die Leute dann überhaupt nicht briefe, dann macht jeder, was er will. Das ist auch nicht strategisch. Von daher ist eine Story
okay, und
der beste Weg.
Das funktioniert immer. Sie haben es jetzt aus der Perspektive geschrieben, als Chef,
ja,
die Mitarbeiter zu motivieren,
aber jetzt
auf der Ebene untereinander der Mitarbeiter. Und dann könnte man nochmal gehen, gegenüber dem Kunden nach extern.
Richtig. Also ich sage einige, es gibt immer 3 Elemente. Erstmal, was wir eben hatten, Chef zum Mitarbeiter. Mhm. Der muss denen klar sagen, warum das sich lohnt, die Strategie zu machen, warum das richtig ist. Gesetz der Fall, die ist richtig. Also das setze ich mal voraus, dass die irgendwie Sinn macht. Es gibt auch Strategien, die sind unsinnig. Aber das ist ein anderes Thema. Dann genau Richtung Kunden muss ich kommunizieren. Da muss ich ihm natürlich auch zeigen, pass mal auf, du hast ein Problem, das kannst du mit meinem Produkt, meinetwegen mit einer Apotheke, kannst du deine Probleme viel besser lösen, als wenn du es da wild im Internet bestellst und eigentlich gar nicht weißt, was du da jetzt genau kriegst. Und natürlich auch, ich kann natürlich auch als Mitarbeiter gegenüber meinem Chef kommunizieren. Kann ich auch im medizinischen Bereich. Krankenschwester kann sagen, hier, ich habe hier heute die Notaufnahme gerettet, es waren 2 Leute krank, ich habe das so toll gemanagt, dass die Patienten happy waren. Ich bin hier der Fels in der Brandung in der Notaufnahme. Und dann sagt der Chefarzt vielleicht, Mensch, die muss ich mir aber warm halten, wenn die mal weg ist, habe ich ein Problem. Also die besiegt mir eigentlich die Schurken, die ich sonst selber an der Backe hätte.
Also praktisch genau einen Schritt später anfangen, als es normalerweise der Angestellte tut, der sagt, Hilfe, Hilfe, da ist ein Monster.
Ja.
Sondern man sagt, da war das Problem, da war der Bösewicht und ich bin der Held, ich habe es gerettet. Ich habe ihn.
Genau, also wenn das Monster gar nicht zu besiegen ist, ist es natürlich auch Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass die Prozesse besser laufen. Aber natürlich auch sagen, ich habe das und das, diesen Schurken gelöst. Das ist eine Tendenz, die ich ganz oft sehe, dass das Männer deutlich öfter machen als Frauen. Mhm. Frauen denken immer, der Chef wird schon sehen, was ich Tolles mache. Der Chef ist dummerweise oft ein Mann und Männer haben gewisse Antennen, die Frauen haben eben nicht. Und insofern sieht der Chef das nicht automatisch. Also genau wie Sie sagen, proaktiv auch sagen, hier, den Schurken habe ich besiegt. Guck mal hier, hier ist die Trophäe, hier ist die Drachenhaut, den habe ich umgebracht. Oder also umgebracht, nicht den Drachen natürlich.
Wo verläuft denn da die Grenze zwischen Storytelling und Lügen?
Also ich sage immer, Storytelling muss auf Fakten basieren. Also sonst wäre es Fairytelling. Also okay, Märchen erzählen. Mhm. Und man kann natürlich Sachen ein bisschen ausschmücken, dass das ein bisschen spannender ist. Aber es ist eigentlich ethisch geboten, keine gute Story zu Dingen zu erzählen, die schlecht sind, die falsch sind. Gleichzeitig ist es aber auch ganz wichtig, wenn ich ein gutes Produkt habe, dann auch eine Story zu erzählen. Weil ansonsten kann es passieren, dass der mit dem schlechten Produkt eine Story erzählt und der mit dem guten Produkt keine. Und was wird geglaubt? Jeder, der von den Medien schon mal durch die Mangel gedreht wurde, weiß, eine Story funktioniert, auch wenn sie erstmal nicht wahr ist. Also von daher geht mit dem Nutzen einer Story auch eine gewisse Verantwortung einher. Ich darf das nicht machen, um zu manipulieren. Was nicht heißt, dass das nicht leider oft gemacht wird. Es gibt genug Vertriebsorganisationen, die wirklich gut darin sind, den Kunden einzuwickeln und dann eine Unterschrift zu kriegen. Und das ist unethisches Verhalten. Also das ist mir auch wichtig, da meinen Kunden zu zeigen, seht erstmal zu, dass die Fakten auch wirklich stimmen. Weil Storytelling ist kein Instrument der Manipulation und des Übervorteilens.
Okay, aber grundsätzlich würden Sie sagen, als wiederkehrendes Element ist dieser Bösewicht schon zentral.
Ja, ich muss ja irgendein Problem für den Kunden lösen. Und das ist eine interessante Frage, die vielleicht erstmal banal klingt, es aber gar nicht ist, weil ich sehe das oft, viele Unternehmen bieten eine Lösung an ohne Problem. wenn ich kein Problem sehe, was soll ich dann mit der Lösung? Also mhm. wenn dir einer sagt, hier, du musst das und das machen und ich sage, ja, warum denn? Es muss eigentlich klar sein, es gibt irgendwie im Silicon Valley, sagt man ja immer so, Customer Pain, was ist der Schmerz
ja.
des Kunden? Ja. Warum funktioniert ein Smartphone so toll? Weil ich da mein ganzes Leben praktisch, so Fernbedienung des Lebens in meiner Tasche habe. Also offenbar gab es da ein Bedürfnis danach, ohne dass der Kunde wusste, dass er das hat. Und den Schurken brauche ich. Ich brauche irgendetwas, was besser wird durch mein Produkt, durch meine neue Strategie, durch meine Position. Ansonsten wäre ich ja überflüssig. Wer eine Lösung anbietet für ein Problem, was das Gegenüber nicht sieht, macht sich eigentlich überflüssig. Weil ich meine, sie würden auch keine Lösung für ein Problem haben wollen, was sie nicht haben.
Absolut.
Wenn einer sagt, wenn hier kaufen Sie mal das, dann fällt in China kein Sack Reis mehr um. Dann sagen Sie wahrscheinlich, ist mir doch egal, ob da ein Sack Reis umfällt.
Ja.
Es muss was mit Ihnen zu tun haben.
Wir haben ja im Apothekenmarkt, in dem wir sehr viel unterwegs sind, ja gerade so eine Change-Phase, wo sich die Apotheken und auch die Mitarbeiter sehr darauf einstellen müssen. Wo also die Bedrohung durch den Versandhandel, der ist so ein bisschen später, hat er sich breit gemacht als in anderen Branchen oder ist dabei. Aber das steht jetzt irgendwie an. Gerade mit der Einführung des E-Rezepts sind da die Befürchtungen sehr groß.
Ja.
So, jetzt geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele für Storytelling, sowohl Chef gegenüber seinen Angestellten in der Apotheke, vielleicht aber auch die PTA oder die angestellten Apotheker in der Kommunikation zum Kunden. Wie kommuniziere ich das?
Was ist meine Story? Das ist ganz interessant, weil ich komme ja aus dem Verlagswesen auch. Also ich arbeite nicht im Verlag, weil ich arbeite für Verlage als Autor.
Die haben das hinter sich.
Die haben das hinter sich. Genau das gleiche Problem, Buchhandlung und Amazon zum Beispiel. Es gibt ein paar Sachen, die kriegt man halt nur bei Amazon. Also auch wenn ich mal aus dem angelsächsischen Raum was recherchieren will, die gibt es teilweise in Deutschland gar nicht zu bestellen. Die kriegt man über Amazon. Aber genau das gleiche Problem. Was will ich? Will ich einfach nur irgendwas bestellen? Oder möchte ich auch Beratung haben? Möchte ich einen Ansprechpartner haben? Möchte ich irgendwas haben, was in meinem Kiez irgendwie verankert ist? Möchte ich irgendwie Geschichten auch hören? Das Problem konnten wir auch bei dem und dem Patienten sehr gut lösen. Möchte ich jemanden haben, dem ich vielleicht auch mal erzählen kann, was ich habe? Möchte ich vielleicht Empfehlungen von Mensch zu Mensch haben? Das ist ja im Buchhandel genauso. Also das empfehle ich Ihnen, das können Sie verschenken. Gut, man verschenkt keine Medikamente, also von daher passt das Beispiel nicht. Aber ich glaube, diese Geschichte wäre einfach die Nähe. Also was auch die Sparkassen ja sagen, Nähe ist kein Zufall, sondern Absicht bei uns. Eben mit dieser zwischenmenschlichen Komponente und auch dieser Verankerung in der Lebenswirklichkeit des Gegenübers. Und was ich auch denke, es gibt sehr viele ältere Menschen, die sind traditionell eher betroffen, dass sie Medikamente brauchen. Die sind aber normalerweise eher zögerlich, das Internet zu nutzen. Also nicht alle, aber viele schon. Und dann eben auch zu schauen, wie priorisiere ich vielleicht eine gewisse Gruppe, die mich noch dringender braucht als andere.
Aber das ist ja eine Frage der Zeit, bis da eine Generation ranwächst, die das noch mehr nutzt als heute schon die Silver Server.
Richtig, das ist eben, da muss ich halt gucken, dass ich dieses eine Segment möglichst gut bediene, um da auch sehr erfolgreich zu sein. Nur wenn ich in einem Segment extrem erfolgreich bin und sich das auch rumspricht, ich da auch guten Umsatz mache, kann das mir natürlich auch helfen, dann zum Beispiel auch zu argumentieren, wir sind wichtig. Als wenn man sagt, ja, die sind sowieso irgendwann weg und dann geht es ohne die weiter. Ich glaube schon, das ist ja auch in der Unternehmensstrategie immer ein Riesenthema. Was kann ich mit einem reifen Markt, nenne ich das mal, machen? Und es gibt ja viele Märkte, die totgesagt werden, die aber extrem riesig groß sind. Nehmen Sie Fernsehen. Also alle sagen, ja, Social Media und so, das ist wichtig. Aber wenn Sie meinetwegen, war vor kurzem mal am Sat.1 Frühstücksfernsehen, da haben Sie mit einer kurzen Show 500 bis 700.000 Zuschauer.
Ja.
Da müssen Sie lange YouTube-Kampagnen machen und einiges an Geld bezahlen, bis Sie das haben. Also ein Markt, der reif ist, ist nicht automatisch tot. Und je besser man diesen reifen Markt bedient und da auch eine gute Glaubwürdigkeit bekommt, desto eher ist man auch gewappnet, seine Unersetzlichkeit zu positionieren.
Und gleichzeitig aber den neuen Markt auch sich zu erschließen, was die Apotheker dann auch vor sich haben. Es gibt ja nur Leute, die online bestellen wollen und denen muss man ja dann etwas bieten. Und das wäre dann auch wiederum Form des Storytellings sowohl dem Kunden beizubringen, du kannst es auch auf einer Plattform bestellen und wir bringen es dir oder kannst es dann...
Genau, diese Konzepte, die es ja auch bei Supermärkten gibt, du kannst es hier abholen oder du kannst es hier bestellen, wir schicken es dir oder wir bringen es dir oder was auch immer. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass der Kunde unbedingt nur ins Internet will, weil es das Internet ist. Das ist Bequemlichkeit zum Teil. Und der sagt sich, bevor ich da jetzt ewig warte und dann hat die Apotheke zu und ich brauche es am Wochenende und was auch immer, sagt der sich aus Bequemlichkeit, ich gehe ins Internet. Wenn ich diese Bequemlichkeit ihm aber auch im alten Modell, oder das alten Modell, also im traditionellen Modell bieten kann, es geht, glaube ich, am Ende darum, welches Problem löse ich für den Kunden. Der möchte, dass ihm schnell geholfen wird. Ob das jetzt das Internetportal ist oder die Apotheke, ist ihm erstmal egal. Wenn die Apotheke das aber besser hinbekommt, dann ist er schnell wieder auf der Seite der Apotheke, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Müsste man natürlich nochmal jetzt so grobe Herangehensweise, wie man es machen könnte. Also, ja. Um das noch detaillierter zu machen, müsste man natürlich sich doch die Strategien und alles nochmal ganz genau angucken. Und also das ist jetzt so ein educated answer sozusagen. Absolut. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber ich würde nie einen reifen etablierten Markt einfach aufgeben, nur weil einige sagen, der stirbt vielleicht irgendwann mal weg. Mhm.
Ja, Sie haben ja ein Sachbuch, Sie haben eins mitgebracht, haben Sie uns schon gezeigt. Es gibt auch andere, dem Tod auf der Spur, 13 spektakuläre Fälle aus der Rechtsmedizin.
Ja.
Nicht ganz zufällig, wir hatten schon über die bunte Vita gesprochen, Ihre ja. Frau ist Rechtsmedizinerin.
Sie ist, ja.
Ich weiß nicht, wie groß die Anteile jeweils an dem Werk sind.
Also sie hilft mir schon sehr bei meinen Thrillern mit dem Tod auf der Spur. Das war interessanterweise ja ein Projekt mit Michael Zokos und mir. Und da habe ich, wir hatten, das war unser erstes großes Buchprojekt jeweils überhaupt. Also okay. Damit sind wir beide eigentlich bekannt geworden.
Genau.
Sagen wir mal so. Wir hatten die wilde Idee, wir müssen mal ein Buch über spektakuläre Todesfälle in der Rechtsmedizin schreiben. Und da habe ich dann tatsächlich meine Frau Saskia am Obduktionstisch kennengelernt. Das war die erste Begegnung.
Okay, so viel hat sie da, ja.
Mhm. Und das war auch, dann gab es auch einen Artikel in der Bild-Zeitung, als wir geheiratet haben, Berlins gruseligste Hochzeit, Rechtsmedizinerin heiratet, Thriller-Autor.
Wie sind denn so die Gespräche am Frühstückstisch bei Ihnen?
Also meine Frau frühstückt in der Woche meistens nicht okay. Und muss mal recht früh aus dem Haus. Insofern gibt es die nicht, eher beim Abendessen. Also ich glaube, was Saskia gut findet, ist, dass sie mit mir halt über viele Themen reden kann aus ihrer Praxis, also Berufspraxis, wo sie bei früheren Partnern wirklich Redeverbot hatte. Das will ich nicht hören, das ist mir zu hart, okay. Das kann ich nicht ab und so. Und bei mir muss sie eigentlich eher aufpassen, dass es nicht als nächstes irgendwo auftaucht. Da sagt sie mir auch schon, das darfst du auf keinen Fall schreiben.
Weil dann der Fall zuzuordnen wäre, also in ihren Krimis, die
erscheinen. Eventuell, also da muss sie, das checkt ja. Sie auch immer noch. Aber ja. So ein paar Sprüche, sie hatte mal gesagt, bei so einer Messi-Wohnung, da hatte sie gesagt, die war also sowas von verdreckt, das war eine Wohnung, wo man sich die Füße beim Rausgehen und nicht beim Reingehen abtritt. Hm. Und das fand ich ein schöner Spruch, sowas, das ist natürlich für Thriller-Autoren, ist das gefundenes Fressen, das ja. Kommt natürlich sofort irgendwo dann rein. Aber die Gespräche sind dann teilweise schon nicht immer, können auch über normale Sachen reden, aber ab und
man
zu auch
mal. Man hat ein gemeinsames Thema.
Ja, definitiv.
Aber okay, das ist etwas außergewöhnlich.
Ja, ja. Und es ist natürlich immer hilfreich, Mediziner zu kennen.
Als Autor auf jeden
Fall. Als Autor, ja. Aber auch als Mensch, weil gewisse Dinge, also man darf nicht unterschätzen, Ärzte kennen andere Ärzte, man kann halt gewisse Themen auch einfach mal da nachfragen, was ist denn da jetzt und
okay.
Auch wenn es um die eigene Gesundheit geht.
Das heißt, das Lieferengpass-Thema bei Arzneimitteln ist nicht so sehr Ihres, weil Sie Ihre Quellen haben.
Ja, ich brauche zum Glück nicht viel. Ich brauche ab und zu mal was gegen Erkältung gut. Und mal vielleicht gegen Kopfschmerzen. Das ist aber auch alles.
Okay.
Von daher, das hält Sie zum Glück in Grenzen.
Wer hat denn dann den gruseligeren Job von den beiden? Wenn Sie denken sich Thriller aus, die ja auch ins Eingemachte gehen,
ja.
Nicht für schwache Nerven.
Ja.
Sie hat die Fälle aus der Praxis. Also ich weiß nicht, Sie sind in einem anderen Interview mal gefragt worden, das fand ich ganz schön, wer kann frei über seine Arbeit reden oder so
ähnlich. Ja, also sie hat sicherlich den gruseligeren Job. Das hatte mal eine Freundin von meiner Schwiegermutter gesagt, als wir dann zusammengekommen sind, Saskia und ich. Wie der ist das? Mit dem ist die jetzt zusammen? Hast du mal gesehen, was der für Sachen schreibt? Und dann sagte meine Schwiegermutter wohl, ja, der eine schreibt drüber, die andere macht's. Mhm. Wer muss da wohl vor wem Angst haben? Und also macht sie natürlich nicht, aber klar, werden Leichen obduziert, wobei sie jetzt klinische Rechtsmedizin macht, also Gewaltopfer untersucht ja, nach rechtsmedizinischen Methoden in der Gewaltschutzambulanz der Charité. Aber ich glaube, sie hat den definitiv gruseligeren Job, weil das eben die Realität ist. Und die Realität ist eigentlich immer schlimmer als die Fiktion. Mark Twain sagte ja so schön, was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Mhm. Fiktion muss Sinn ergeben.
Ja.
Realität ist teilweise so brutal und gruselig und sinnlos, dass man denkt, das würde man auch nie schreiben können. Das wird einem jeder Lektor um die Ohren hauen.
Weil sie hören sich das dann an und sagen, dann kann ich nicht verwenden, ist zu unwahrscheinlich.
Ja, manchmal sagt sie auch zu mir, darf ich nicht verwenden, weil ja. Da irgendwas gerade... Da passen wir auch auf, dass das wirklich definitiv nicht passiert. Aber sie hat den gruseligeren Job und auch wenn wir mal auf irgendwelchen Partys sind und dann, was machst du so, Veit? Ja, ich schreibe Thriller und Bestseller. Echt cool, spannend. Was macht deine Frau? Ja, die ist Rechtsmedizinerin. Zack, und dann sind sie alle bei ihr und ich stehe dann alleine da. Also Thriller spannend, was sie dann macht, aber noch viel spannender.
Mhm. Gruseln Sie sich selber beim Schreiben, wenn Sie sich die Sachen ausdenken?
Ja, ein bisschen. Wobei das eigentlich eher so eine Art Seelenreinigung ist. Das, also gruseln tue ich mich eher, wenn ich das, also vieles, also... Sagen wir mal so, die meisten Thriller-Autoren, also jedenfalls die, die ich kenne, sind jetzt gar nicht so irgendwie pervers, dass sie sich sowas ausdenken. Vieles ist wirklich in der Realität passiert. Und viele Serienmörder bei mir, die sind auch teilweise aus existierenden Serienmördern zusammengesetzt, die aber keiner kennt.
Jetzt kann ich auch noch mit einem Zitat angeben, Thomas Mann, Fantasie heißt nicht, sich etwas ausdenken, sondern aus den Dingen etwas machen.
Richtig, das ist genau das Gleiche, ja. Vollkommen richtig, Herr Müller. Ich muss einfach das angucken, was ich in der Realität sehe und das fiktionstauglich machen. Aber man könnte gar nicht so eine perverse Fantasie, oder wenn man diese perverse Fantasie von selber hätte, wäre man wahrscheinlich auch ein Serienmörder. Von daher muss dann man dann eben
würde ich bestehen. Ganz froh sein, dass wir hier nicht sitzen.
Aber deswegen. Gut, ein Serienmörder könnte auch keine Thriller schreiben, weil bei einem Thriller gehört immer Empathie und Mitfühlen mit der Hauptfigur dazu.
Ja.
Weil wenn die Leser, oder gerade Leserinnen, 80% dieser blutigen Thriller sind Frauen, die das lesen.
Ja.
Interessanterweise viele in Pflegeberufen, ganz viele Krankenschwestern. Die nachts in der Nachtschicht das lesen. Also
wir fragen das mal ab, wie das bei PTA und Apothekern ist, ob das da auch bevorzugte Lektüre ist.
Ich kenne eine Apothekerin im Süden Berlins, auch ein Fan, war auch oft, ganz oft auf Lesungen von mir, ich glaube, ich kann den Namen ruhig sagen, Judith Gottwald, falls du zuschaust, hallo. Ja, das ist ein typisches Beispiel. Also ja. Das ist eine ganz nette Person, hat auch eine eigene Apotheke, aber irgendwo in Spandau, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, oder Grunewald. Jedenfalls, Thriller können nicht blutig genug sein. Also gerade im medizinisch-pharmazeutischen Pflegebereich wird das viel gelesen.
Was fasziniert Sie persönlich so an diesen Abgründen?
Das ist einfach immer interessant, auf was für Ideen irgendwelche Menschen kommen. Das steckt ja auch irgendwas immer dahinter. Ich versuche natürlich auch mal so ein bisschen in die Seele des Serienmörders reinzuschauen. Warum macht der das? Gibt es auch teilweise bei Final Cut oder so auch so innere Monologe, wie ticken die jetzt gerade? Das ist natürlich spannend, sich da mal so reinzudenken. Das kann man auch schaffen. Es ist ja, gibt ja immer mal Tage, wo man echt von allem mal die Schnauze voll hat und richtig stinkig auf die ganze Welt ist. Und das muss man dann auch mal potenzieren und dann gucken, wie hat der getickt, dann kann man so ähnlich schreiben. Aber es ist einfach eine morbide Faszination.
Okay.
Deswegen ist das ja auch so ein Boom auf Rechtsmedizin und CSI und auch so Serien wie Mindhunter und was da alles kommt, was die Leute fasziniert, weil wir natürlich auch diese Beschäftigung mit dem Tod, der ist ja in Deutschland eigentlich ausgelagert worden. Hm. Also der ist ja medizinisch, ist das alles sehr weggesperrt. Ist ja auch okay, früher wurden die Leichen aufgebahrt, früher hat man auf den Schlachtfeldern noch die Leichen identifizieren müssen, ist das ein Angehöriger? Also eigentlich eine grausige Vorstellung, dass da die Angehörigen gucken, ist jetzt der Papa tot oder nicht. Also diese Leichen sieht man nicht mehr. Lifestyle-Industrie sagt auch, wir sind unsterblich, sind wir leider nicht. Und religiös findet eigentlich auch immer weniger Beschäftigung mit dem Nachleben statt. Und deswegen ist, aber der Tod ist nicht tot zu kriegen. Der wird durch die Haupttür rausgeschmissen und kommt dann so als Underdog durch die Hintertür wieder rein. Und das leisten Thriller. Ich glaube, das ist diese verdrängte Faszination mit dem Unheimlichen, mit
aber dem Tod. Aber dann halt den Tod nochmal überspitzt mit dem Mord zusammengebracht oder mit...
Genau.
Also man, als Journalist weiß man, Bad News are Good News.
Und genau,
Sie ja. Machen das als Autor praktisch genauso, nutzen das aus, dass das die Faszination dafür einfach größer ist.
Muss ich ja, weil das Gehirn kriegt es ja nicht immer hin, das zu sehen, dass es eine Simulation ist. Also unser Angstzentrum im Gehirn, Amygdala und so, die reagieren ja teilweise dann ähnlich, als wenn sie wirklich in der Gefahr sind. Andererseits wissen wir bewusst, wir sind nicht in Gefahr, können uns also in wohliger Atmosphäre gruseln. Und ganz wichtig ist natürlich, jeder Thriller braucht ein Happy End. Am Ende ist natürlich dann das Böse, also vorübergehend jedenfalls, besiegt.
Ist bei Ihnen immer so? Ich muss
ist immer so.
Okay.
Ist immer so. Also sollte im Thriller auch so sein.
Okay.
Es gibt Horrorautoren wie Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft oder so, da geht es am Ende, ist dann noch ein Desaster und dann ein Schluss. Das ist sehr zynisch und pessimistisch natürlich. Das ist aber auch interessant zu lesen.
Ja.
Aber ein richtiger Thriller, eigentlich wenn dann die Spannung dann am Ende nochmal ganz hoch ist, dann muss er Relief und dann werden Glückshormone produziert, idealerweise.
So, Rückholgarantie.
So Rückholgarantie.
Disney-mäßig, ja?
Genau.
Okay.
Ja, so betreute Nahtoderfahrung könnte man
sehr das nennen. Okay, machen wir vielleicht zum Schluss nochmal diesen Bogen zurück. Sie sind Thriller-Autor und ich bin beim Storytelling und ich bin, ich bringe das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ich sitze als angestellter PTA mit meinem Chef zusammen und habe diese, wie von Ihnen empfohlene Storytelling probiert, das Problem zu externalisieren, mich als Helden darzustellen. Und ich habe aber jetzt auf einmal das Gefühl, so ein Todesfall würde in diese Story jetzt auch ganz gut reinpassen.
Ja. Kommt drauf an. Ich meine, es gibt ja immer das Patienten sterben. Ich kann es natürlich irgendwie nutzen und sagen, pass auf, wir haben die und die Situation. Wenn wir da jetzt nichts machen, kann das genauso passieren wie bei denen und denen, die das nicht beachtet haben. Ich meine, und so funktioniert ja Medizin auch oft, dass man sagt, also wenn Sie jetzt weiter rauchen, dann sind Sie irgendwann nicht mehr unter den Lebenden. Oder wenn Sie jetzt gar keinen Sport machen, haben Sie noch irgendwie 3 Jahre oder so. Also gerade diese Beschäftigung mit dem Tod ist ja eigentlich auch, so blöd das klingt, auch eine Value Proposition für die ganze Pharmabranche, weil das ist ja der Endgegner eigentlich. Mhm. Das macht ja auch die Pharmaindustrie, die Apotheken und alles ja auch extrem wichtig, weil da wirklich, das Krankheit und Tod sind die Gegner. Das ist nicht irgendwie die 100. App zum Pizza bestellen. Das ist wirklich etwas, wo es um elementare Fragen geht.
Sehr schön, und andererseits sehr frustrierend. Man kann nicht gewinnen, so, ne? Man kann nur auf Zeit spielen ein bisschen.
Ja, einige Kollegen in Kalifornien, da Google, Calico, die den Tod abschaffen wollen, die sehen das anders. Ob sie das schaffen, weiß ich auch nicht. Bisher hat es keiner geschafft.
Hoffentlich nicht.
Wird ein bisschen, ist auch die Frage, wer lebt dann länger und wer nicht. Ja. Also wer sich's leisten kann wahrscheinlich.
Und sie können keine Flöder mehr verkaufen, weil das nicht mehr fasziniert dann.
Dann spielen die halt in den 60er Jahren oder so. Dann
okay.
Also das wird hier eine andere Zeit verfrachtet, wo es den Tod noch gab. Das geht wahrscheinlich dann auch. Aber klar, das wäre ein Problem, wenn der Tod... Aber wobei, gewaltsamer Tod geht wahrscheinlich dann auch noch. Ich glaube nicht, dass einer dann einen Flugzeugabsturz auf einmal überlebt, weil er bei Calico war. Das
ist Next Level dann.
Irgendwie. Genau, also das ist... und darum geht es ja auch meistens im Thriller. Aber ich denke schon, dass das eine Bedrohung ist, die vielen Menschen auch klar ist, die auch in unserer DNA, also in unserem kollektiven Bewusstsein drin ist. Und das nicht als ein Verkaufsargument zu nehmen, also natürlich ohne Panik zu machen, aber das auch zu nutzen, wenn man dagegen Heilmittel, Gegenmöglichkeiten, praktisch der Held der Geschichte dadurch wird, dann wäre es meiner Ansicht nach unklug, das gar nicht zu nutzen.
Prima. Lassen Sie uns noch kurz blicken, was dürfen wir bei Vision A von Ihnen erwarten? Womit werden Sie uns da inspirieren können?
Also ich werde Ihnen sicherlich zeigen, wie gute Storys funktionieren, warum die eigentlich funktionieren. Es geht auch ein paar kleine medizinische Exkurse, also nicht zu viel. Und ich glaube, vielen kann ich da auch gar nichts Neues erzählen. Aber warum eigentlich Storys von uns als überlebenswichtige Dinge gesehen werden, in denen früher unsere Überlebenspraktiken verpackt wurden und warum wir immer noch drauf anspringen und wie man das gut machen kann. Aber ich werde auch ein paar Beispiele zeigen, die jetzt eher zum Lachen anregen, weil das Problem ist, wenn Sie keine Story erzählen, erzählt jemand anders eine Story. Wenn die Apotheken sich nicht positionieren und keine Story erzählen, dann erzählt jemand anders, ja, diese althergebrachten Apotheken und Apothekerpreise und teuer und haben nie geöffnet und sitzen auf ihren Privilegien. Zack, haben Sie eine negative Story. Und negative Stories, die nicht von einer positiven Story neutralisiert werden, werden eigentlich immer eher geglaubt als gar keine Story. Von daher werden wir auch lernen, es ist eigentlich nicht möglich, keine Story zu erzählen. Entweder Sie erzählen eine gute über sich oder andere erzählen eine schlechte über Sie. Die Wahl bleibt am Ende übrig.
Dann sind wir sehr gespannt darauf. Am 11. und 12. März in Berlin. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank schon mal hier für das Gespräch. Veit Etzold, dann bei uns bei Vision A und im Podcast bei Apotheker Talk bei Wirkstoff A. Herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Müller. Vielen Dank.
Danke.
Das war das Podcast-Interview mit Vision A. Vielleicht habt ihr einiges mitgenommen. Vor allen Dingen, es ist immer ganz wichtig, einen scheinbar reifen Markt nicht abzuschreiben. Daraus kann man oft noch sehr viel Geld verdienen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen am 11. März bei Vision A in Berlin.
Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.